SWR 2 Lesenswert Magazin.
Hallo, ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich heiße Theresa Hübner. Und wir schauen heute in der Sendung auf das Comeback der Frauenbuchhandlungen. Man muss nur lange genug warten, dann kommt jeder Trend zurück. Das hat meine Oma mal gesagt. Und die gute alte Frauenbuchhandlung, die gab es im Zuge der 68er-Bewegung ja schon mal, jetzt wieder. Gleich zu Gast eine junge Frau, die in Halle die erste Frauenbuchhandlung mit ausschließlich weiblicher und diverser Literatur eröffnet hat. Außerdem, in Lateinamerika, vor allem in Argentinien, sind die Stars der Literaturszene weiblich und bekommen endlich die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Aber vorher darf ein Mann zu Wort kommen, denn die Musik der Sendung kommt heute von Ermo Dün. Musikalisch würde man den vielleicht in den Süden der USA stecken, stimmt aber nicht, der ist aus Frankreich. Sein folkiges Album heißt Notes from Vinegar Hill. Die letzten Takte von Mookie Mookie Ermon Dün. Sie hören das Lesenswert-Magazin an diesem Sonntagnachmittag. Und jetzt sprechen wir über eine neue alte Idee. Frauenbuchläden, also Buchhandlungen mit Büchern von Autorinnen, mit vielen feministischen, queeren, diversen Literaturen. Gab es alles schon mal. 1974 in Paris, das war die erste ihrer Art in Europa. In Deutschland eröffnete ein Jahr später in München eine Frauenbuchhandlung. Das alles passierte im Zuge der zweiten Frauenbewegung her. Und dann in den 90ern haben die meisten dieser Läden wieder schließen müssen. Das Interesse war nicht mehr so da und natürlich hat auch den Frauenbuchläden die Internetkonkurrenz zu schaffen gemacht. Aber in den letzten Jahren, in der letzten Zeit, kann man eine kleine Renaissance beobachten. Im hippen Berlin natürlich, in größeren Städten in Süddeutschland und seit kurzem auch in Mitteldeutschland in Halle. Cosi heißt der Buchladen für weibliche Literaturen und er wird geführt von Sarah Lutzemann, mit der ich jetzt verbunden bin. Frau Lutzemann, hallo nach Halle an der Saale.
Hallo.
Frau Lutzemann, die erste Frage, was haben Sie eigentlich gegen männliche Autoren?
Überhaupt gar nichts ist die Antwort, also wirklich gar nichts. Ich habe viel, viel Literatur von männlichen Autoren gelesen, behaupte auch nicht, dass die schlechte Bücher schreiben.
Warum war es dann trotzdem Ihr Traum, eine Buchhandlung mit ausschließlich weiblicher und auch diverser Literatur zu eröffnen? War es überhaupt Ihr Traum?
Lustigerweise war es nie von Anfang an mein Traum, sondern der Traum hat sich erst so ein bisschen entwickelt. Und auch da, als ich einfach auf mein eigenes Leseverhalten gesehen habe und habe gesehen, dass ich überdurchschnittlich viel Literatur von männlichen Autoren lese und gedacht, warum ist das so? Und mich dann so ein bisschen nachgeforscht habe, dass auch überdurchschnittlich viel Literatur von männlichen Autoren überall angeboten und bepriesen wird, während weibliche Literatur noch immer so ein bisschen, ja, ein Randdasein führt. Ich habe auch Leselisten und Bestsellerlisten durchforstet und mir da so ein Bild gemacht, wer da vor allem draufsteht. Da ist mir schon dieses Ungleichgewicht aufgefallen.
Frau Lutzemann, verstehen Sie sich mit Ihrer Buchhandlung COSI, mit Ihrer Frauenbuchhandlung, verstehen Sie sich da eigentlich in dieser Tradition, die ich eben in der Anmoderation angesprochen habe, also diese feministische, von den 68ern geprägten Buchhandlungen? Ist das die Idee von COSI?
Nein, natürlich knüpfen wir da auf irgendeine Tradition an, das ist mir auch schon bewusst. Wir haben aber einen anderen Ansatzpunkt. Also unser Ansatzpunkt geht nicht darum, das Thema Feminismus so zu highlighten. Natürlich haben wir auch feministische Literatur in unseren Regalen. Wir wollen aber einfach wirklich weibliche Literatur, Literatur von Frauen aus der ganzen Welt mehr in den Fokus rücken, die über alle möglichen Themen schreiben, über Feminismus, aber auch Romane, Liebesgeschichten, Thriller, Horrorgeschichten, all das. Und diese Geschichten wollen wir erzählen. Und das ist unser Hauptfokus.
Frau Lutzemann, jetzt will ich jetzt gar nicht unbedingt mit identitätspolitischen Fragen kommen. Also der Frage, ob ein Buchladen wie der Ihre vielleicht eher zur Spaltung, zu einem Gegeneinander der Geschlechter beiträgt. Was ich aber schon gerne wissen würde, ist, ob Sie nicht eigentlich heimlich fürchten, dass sich die ganze Idee des Frauenbuchladens vielleicht bald mal überholt haben könnte. Denn zum Glück, das ist ja eine Tatsache, wird ja auch die Literaturwelt immer weiblicher.
Das wäre schön. Es wäre schön, wenn die Idee sich überholt haben könnte, wenn wir sagen, okay, uns braucht es nicht mehr, sondern wir sind komplett gleichberechtigt. Aber das ist ja leider noch nicht so. Auf den Leselisten stehen ja heute immer noch mehr männliche Autoren drauf und immer noch mehr weiße AutorInnen, anstatt da wirklich das POC auf den Leselisten geführt werden. Also wenn der Zeitpunkt kommt, wenn sagt, es braucht es nicht mehr, weil wir Gleichberechtigung erreicht hätten, wäre ich der glücklichste Mensch der Welt.
Dann zum Abschluss unseres Gesprächs vielleicht noch ein kleiner Buchgeheimtipp, gerne von einer weiblichen Autorin.
Gerade lese ich das Buch von Emilia Roy, Why We Matter, das Ende der Unterdrückung. Und dort spricht sie halt die großen gesellschaftspolitischen Themen gerade an, also Rassismus, Feminismus. Und erzählt es auch so aus der Sicht ihrer eigenen Geschichte als POC aufgewachsen in einer gemischten Familie, weiß, schwarz. Und das knüpft auch so ein bisschen meine Geschichte an, berührt mich auch selber. Als ich bin auch in einer weißen Familie aufgewachsen, obwohl ich selber nicht weiß bin, also POC bin. Und das berührt mich gerade sehr und zeigt mir nochmal sehr die Sichtweisen, mich selber besser zu verstehen und auch die Gesellschaft, in der ich mich gerade befinde und meine eigene Identität nochmal besser kennenzulernen.
Jetzt habe ich eben gesagt, das ist die letzte Frage, aber jetzt möchte ich doch nochmal nachforschen, was Sie gerade angesprochen haben. Sie selber wissen, wie es ist, als People of Color in einer weißen Umgebung aufzuwachsen. Sie lesen gerade ein Buch, was Sie da nach vorne bringt, was Sie da inspiriert. Sind das auch so Gespräche, die Sie erleben in der Buchhandlung, dass da Menschen zu Ihnen kommen, die sagen, endlich finde ich hier mal so ein Angebot, was meine Welt widerspiegelt, was meinen Horizont oder was meine Wahrnehmung der Welt zeigt?
Definitiv, definitiv. Also ganz viele Leute kommen rein und sagen, hey, ich fühle mich endlich mal gesehen. Auch Eltern von Kindern, die sich gerade mal gesehen fühlen, die sagen, ich finde hier Bücher, die ja repräsentieren und meine Kinder repräsentieren, die Kinder sagen, hey, die sehen so aus wie ich hier in den Büchern, die sind nicht immer nur weiße Kinder gezeigt werden oder es sind Familienkonstellationen, die meiner entsprechen, die nicht immer nur Vater und Mutter und Kind sind. Also diese Gespräche finden definitiv statt.
Und wie man hört, ein reges Kommen und Gehen bei Ihnen in der Buchhandlung.
Ja, genau.
Zum Glück.
Ja, zum Glück. Das ist wirklich schön, dass es angenommen wird, das Konzept.
Sarah Lutzemann, vielen Dank. Inhaberin der Frauenbuchhandlung COSI in Halle. Danke für das Gespräch.
Ich danke dir. Das war sehr schön, sehr schönes Gespräch.
Ja, die Sendung heute ist ziemlich weiblich, abgesehen von der Musik. Wir hören nochmal Armand Dune und sein Album Notes from Vinegar Hill. Das hat er übrigens in einem verschlafenen Vorort von Los Angeles geschrieben, eben in Vinegar Hill. Und dreimal dürfen Sie raten, wie der folgende Titel heißt. I took my baby down to Vinegar Hill. She planted a kiss on me. I said I'll keep you in my pocket like a $2 bill. She said, all right, I'll make you lucky, and I know she will. We passed the halfway house and the Italian store. She was tiny as a mouse. And
said, I'll keep you in my pocket like a handkerchief. A secret in my heart, a true belief. Spooky Mookie. I'll keep you in my pocket like an M&M, a fine cut bone or a stolen gem.
Das Lesenswert-Magazin ist hier auf SWR 2 und jetzt möchte ich Sie einladen, kurz zuzuhören, denn es folgt an dieser Stelle ein Gedicht. Das liest für uns Dominik Eisele, geschrieben hat es Lars Avis Brischke und es heißt Genese einer Genesung.
Alles wird wieder herangezoomt, daheim. Gebliebene Geliebte stecken sich die nächste Zigarette an. Ein Risiko, das sich der wissenschaftlichen Ortung entzieht. Bildet Antikörper, bevölkert die Balkone und zoomt euch rein und schnell wieder raus, Beifall oder bei Schlaf, vieles kann, nichts muss, beides sollte zu machen sein, bevor wieder zugemacht wird. Bevor die Wertschätzungsketten ununterbrochen sind und sich nicht anstecken lassen von Zahlenmagie. Rein, raus, gezoomt und durch, immunisiert, wie nie zuvor, wird alles wieder.
Genese einer Genesung. Da haben wir ein Gedicht gehört von Lars Avid Brischke. Das ist zu finden im Jahrbuch der Lyrik. Und über diesen Gedichtband sprechen wir gleich in der Sendung mit der Herausgeberin Caroline Kallis. Und wenn Sie jetzt beim Zuhören eben dachten, oh nee, da fehlen jetzt Worte wie Genese, Antikörper, immunisierend. Jetzt bitte nicht denken, da kommt jetzt auch noch Corona-Lyrik. Keine Angst. Das Jahrbuch der Lyrik hat viel mehr zu bieten, ich verspreche es. letzten Takte von Bird of Prey, Raubvogel also übersetzt. Und dieses Album, auf dem das Lied erschienen ist, heißt Notes from Vinegar Hill von Amon Dune. Das hat er in seiner Zeit in, ja eben, Vinegar Hill in Los Angeles geschrieben. Da hat der Sänger sehr viel Quarantänezeit verbracht und das merkt man dem Album auch an. Es geht oft um den Gegensatz zwischen Isolation und Einsamkeit auf der einen Seite, aber auch um die Schönheit von Kalifornien, die Natur auf der anderen. Ja, raus in die Natur, das ist eine Möglichkeit, die Einschränkungen im Zuge des Corona-Schutzes mal hinter sich zu lassen. Und wie man auch prima den Kopf mal freikriegen kann, das verrate ich Ihnen jetzt. Denn die Antwort heißt Lyrik. Eine Institution in Sachen Lyrik ist das Jahrbuch der Lyrik. Das gibt es schon Jahrzehnte. In diesem Frühjahr ist die 35. Ausgabe erschienen. Der Anspruch: aus tausenden eingereichten Gedichten treffen die Herausgeber eine Auswahl, die es dann ins Jahrbuch schafft. Und eine, die in diesem Jahr mit ausgewählt hat, zusammen mit Christoph Buchwald, ist die Lyrikerin und eben Herausgeberin Caroline Kallies. Hallo, Frau Kallies.
Hallo, guten Tag.
Sie haben dieses 35. Jahrbuch zusammen mit Christoph Buchwald herausgegeben. Der ist ja schon so eine Art alter Hase. Und die Ausgabe wird auch seine letzte sein, ne? Aber Sie, Frau Kallies, haben zum ersten Mal die Gedichte, die es ins Buch geschafft haben, mit ausgewählt. Wie muss ich mir da die Diskussion vorstellen? Waren Sie sich da immer so einig oder war da oft auch so eine lebhafte Diskussion, nenne ich es jetzt mal? Weil ob ein Gedicht gut oder schlecht ist, das weiß man ja auch nicht immer sofort, oder?
Das stimmt. Also es war eine große Herausforderung. Es waren ja tatsächlich um die 6000 Gedichte, die eingesandt werden, weil jeder darf 10 Gedichte einreichen und wenn es dann so um die 600 Einsendungen sind, dann ballt sich das natürlich. Und wir haben das irgendwie so gemacht, dass jeder erstmal 3 Stapeln macht. Also mittlerweile ist das ja digital tatsächlich, dass man, ne, sich Ordner anlegen kann über Ja vielleicht und Nein. Und über Ja waren wir uns eigentlich sehr, sehr oft einig und über Vielleicht wurde dann doch auch sehr intensiv debattiert, das kann man schon sagen. Also das Spannende ist natürlich auch, dass man sich leiten lässt, zum Beispiel von großen Namen, die da sind. Also es ist nicht anonymisiert eingereicht, aber ich finde es trotzdem großartig an diesem Jahrbuch und das macht es für mich auch so zu einer Institution, dass jeder, also jeder da draußen, der sich jetzt auch gerade angesprochen fühlt, kann einreichen. Das heißt, wir haben Leute, die noch gar keine Publikation hatten, mit dabei und alte Hasen sozusagen und das macht dann irgendwie auch diese große Bandbreite aus.
Frau Kallies, beim Lesen der Gedichte im diesjährigen Jahrbuch ist mir aufgefallen, dass da schon, man könnte schon sagen, der Eindruck der Pandemie so ein bisschen mitschwingt.
Genau.
Also zum Beispiel, ganz offensichtlich, es gibt ein Kapitel, das heißt Schuhschuh, hier kommt der Seuchenzug. Nora Gomringer schreibt da zum Beispiel über das kollektive Stillhalten der Füße. Björn Kulig über die auf Abstand gehaltene Welt. Das sind ja auch schon so Begriffe, die einem sehr bekannt vorkommen in der letzten Zeit. Das ist jetzt aber keine Corona-Lyrik, oder?
Nee, aber ich fand das tatsächlich spannend. Also, ne, das Jahrbuch, man durfte einreichen bis Juni im letzten Jahr. Und das heißt, diese Umbruchszeit hat die Dichterinnen und Dichter wirklich auch sehr zum Gedichteschreiben angeregt. Ja? Und es gibt auch ein Gedicht von Asmus Trautsch, glaube ich, der über die Apokalypse schreibt. Also es ist tatsächlich auch so ein bisschen ein großer Bogen, ne, von wirklich so Beobachtungen vom Drinnensein, vom Stillhalten. Oder von Ulrike Almuth-Sandig gibt es auch ein tolles Gedicht darin. Ne? Anleitung zum Lachen auf Abstand heißt das. Ne? Das ist auch... Oder von Walle Seier, Mundschutz. Also es ist wirklich, es sind diese neuen Begrifflichkeiten, die wir ja auch seit neuestem pflegen. Und ich glaube, neue Begriffe und neue Lebensumstände sind natürlich immer auch für Lyrikerinnen und Lyriker so ein Ausgangspunkt zum Schreiben.
Trotzdem gibt es aber auch viele Gedichte, die Themen behandeln, die das kennt man. Also Kindheitserinnerungen, Sehnsuchtsorte, natürlich spielt die Natur eine große Rolle. Würden Sie mir zustimmen, wenn ich sage, es findet sich erstaunlich wenig Politisches?
Sie werden lachen, das war tatsächlich mein Eindruck auch beim Lesen aller Gedichte sozusagen. Ne? Also es gibt einzelne politische Gedichte, die auch so ins Historische gehen oder, ne, Angela Merkel taucht auch einmal auf in einem Gedicht, das auch mit drin ist. Aber es ist tatsächlich so, die großen politischen Bögen, da war ich tatsächlich auch erstaunt, dass die gar nicht so aufgekommen sind. Man kann natürlich sagen, es gibt viele Naturgedichte, ne? Das ist natürlich auch vielleicht also mit Frage behaftet. Ist das so ein Festhalten wollen der Natur in diesen Zeiten, wo wir über Klimaschutz sprechen und über Veränderungen in der Natur, die uns alle betreffen? Ja, ist das so ein Festhalten dessen und hat es dadurch was implizit Politisches? Aber tatsächlich tagesaktuell politisch ist doch relativ wenig dabei. Ja, das stimmt. Aber wir sprechen viel darüber, was wir uns wünschen von den Gedichten. Und was mir sozusagen andersherum geht, dass es auch wahnsinnig starke Texte gibt. Es gibt ein Kapitel über den Traum und die Nacht tatsächlich. Ne? Also wir haben auch immer versucht, Gedichte, die thematisch so nah beieinander sind, zu bündeln in ein Kapitel. Und es gibt ein Kapitel eben über Traum und Nacht. Und das finde ich ganz, ganz großartig, ne? Weil es immer wieder diesen Zustand aufmacht zwischen Halbtraum und, ne, was ist Wahrnehmung, was ist Realität, was ist vielleicht irgendwie was Surreales, was ist in der Nacht mit dem nahe Beieinanderliegen, was ist mit Nähe zum Beispiel. Oder es gibt ein Kapitel über Wasser, über das See, über das Meer. Also es sind auch kleine Reisegedichte mit dabei, ne, die irgendwie uns so anders hinführen, auch in die Wüste oder auch ins Innere. Also lustig gesprochen, man kann das Jahrbuch der Lyrik gut neben die Toilette legen und kann immer wieder danach greifen. Es ist wunderbar für diese kleinen Einheiten, auf die man immer wieder zurückgreifen kann und die unseren Kopf in andere Richtungen lenken.
Frau Kallies, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns jetzt gleich und suchen uns aber vielleicht gemeinsam jetzt noch ein Gedicht aus, was wir hier gleich hören. Haben Sie da eine Idee? Was würden Sie denn sagen? Es darf nicht allzu lang sein. So viel Sendezeit ist nicht.
Wie gesagt, vielleicht ist das Kapitel, das 11. Kapitel in die Nachtöffnung, das ist das über Schlaf und Traum. Das ist vielleicht ganz schön, vielleicht mit Mirko Bonnet. Nachtöffnung heißt das Gedicht. Das finde ich ein sehr schönes zum Beispiel und ist vielleicht auch von der Länge her ganz gut.
Ja, Mirko Bonnet, Nachtöffnung, Frau Kallies. Das werden wir jetzt gleich hier noch in unserer Sendung Lesenswert hören und uns alle mal zurücklehnen und quasi, ja, die Gedanken mal woanders hingehen lassen. Ich danke Ihnen jetzt erstmal für das Gespräch über das 35. Jahrbuch der Lyrik. Das erscheint im Schöffling Verlag. Caroline Kallies, Mitherausgeberin. Vielen Dank und viele Grüße.
Ja, Wiedersehen. Tschüss.
Und nun, wie mit Caroline Kallies besprochen, hören wir Mirko Bonnets Gedicht Nachtöffnung aus dem Jahrbuch der Lyrik. Es liest für uns Dominik Eisele.
Regen. Ein Gefühl. Und die mageren Nebelpferde knapp überm Erdboden. Da sind wir aufgehoben, alle, traurigen Gestalten eines Lebens unter einem Baum, der bleibt, und über den gelben Wassern. Durch uns segeln die Mauern hindurch in die Nachtöffnung, mit einem Mund, der aufgeht und der uns sagt, die Brücke, hier ist sie zu Ende. Und ins Moos auf dem Handrücken kratzt der Wind lesbare Regungen.
Meet me in the morning, show me your name. Make me feel like I'm not the same. Like I fought with the man with a broken wing. And people say I could have done great things. People say I could have done great things. Well, I have been on the air and on the TV screen. I played like a jester, even once for a queen. I might have wrote a few songs that my daughter will sing. And people say I could have done great things. People say I could have done great things. Fell for the cover of a beautiful book. Now it sits like a lover with an unread look. I don't want something that's written. I want something you said. I don't owe you a word. Man, I've already paid. Just wanna stay home.
stares in the sun with a big straw hat and make way for the sorrow that tomorrow may bring. People say I could have done great things. People say I could have done great things. People say I could have done great things.
Am Anfang der Sendung habe ich mit Sarah Lutzemann von der Frauenbuchhandlung Cosi in Halle gesprochen und ich bin mir sicher, dass das Buch, das wir Ihnen jetzt vorstellen, es in Sarah Lutzemanns Buchladen schaffen würde. Es heißt Pippins Tochters Taschentuch. Geschrieben hat es Rosemarie Waldrop und ich spreche diesen Namen bewusst deutsch-englisch gemischt aus, denn Rosemarie Waldrop wurde 1935 in Kitzingen geboren, emigrierte aber später in die USA und wurde dort dann mit experimenteller Lyrik ziemlich bekannt. In den späten 80ern hat sie sich dann daran gemacht, ihre deutsch-amerikanische Familiengeschichte zu erforschen, hat einen großartigen Familienroman vorgelegt, der aber viele Jahrzehnte lang nicht auf Deutsch zu lesen war. Bis jetzt. Jetzt ist er erschienen. Pippins Tochters Taschentuch, großartig übersetzt von Anne Cotton. Für lesenswert stellt ihn Ulrich Rüdenauer vor.
Rosemarie Waldrops erster Roman Pippins Tochters Taschentuch erschien 1986 in den USA. Damals war Waldrop 50 Jahre alt, eine in avantgardistischen Kreisen verehrte Lyrikerin, Übersetzerin und Verlegerin. Nun aber ein Roman. In ihm kehrt die Erzählerin zurück an ihren Geburtsort Kitzingen in Unterfranken, zurück zu ihren eigenen Wurzeln und der unheilvollen Geschichte Deutschlands. Das Buch ist eine musikalische Familientragödie, angesiedelt zwischen Bayreuth und Kitzing, mit leidenschaftlichen Sehnsuchtsarien und donnergrollender Eifersucht. Wagner dröhnt aus dem Orchestergraben, Hitler poltert aus dem Volksempfänger und ein mysteriöser Liebhaber lugt aus den Kulissen immer wieder hervor, bleibt aber schemenhaft. Dem Roman liegen Erinnerungen an die eigene Kindheit zugrunde. Verwunderlich sei, meinte Waldrop einmal in einem Interview, wie sie mit dem autobiografischen Material verfahren sei. Eher schlimmer als besser habe sie die Dinge dargestellt. Normalerweise sei es umgekehrt. Die Geschichte hat sich verselbstständigt und auf geradezu symptomatische Weise verbunden mit den Gräueln der Hitlerjahre. Alles beginnt Mitte der 1920er im Schatten des Festspielhauses in Bayreuth. Kaum sind der Weltkriegsveteran, Lehrer und Wagner-Verehrer Josef Seifert und die glücklose Sängerin Friederika Wolgamott verheiratet, stürzt sie sich in eine Affäre mit Josefs Kriegskameraden Franz Huber. Huber ist Jude und spornt den latenten Antisemitismus des gehörnten Ehemanns noch ein bisschen weiter an. 9 Monate später werden Zwillinge geboren, Andrea und Doria. Es kommt zu turbulenten Verwicklungen, Erpressungsversuchen, Verrat, einer Gerichtsverhandlung gar. Dass die Kinder dieser Eskapade Friederikas entstammen, ist eine schambeladene Vermutung und eine ernste Prüfung für die junge Ehe. Ein paar Jahre später allerdings, mit den Nürnberger Rassegesetzen, hängt davon ganz anderes ab. Die Ehre des Parteigenossen Josef und die Sicherheit der möglicherweise halbjüdischen Kinder. Die dritte Tochter der Seiferts erblickt dann schon in Kitzingen das Licht der Welt, 1936 in wieder einigermaßen geordneten bürgerlichen Verhältnissen und in einem auf den Krieg zusteuernden Reich. Diese Lucy ist es, die lange danach als Musikerin ausgewandert in die USA die wenigen Bruchstücke der eigentlich schon entsorgten Familienlegende zusammenkratzt, um daraus ein stimmiges Bild zu puzzeln. Aber nicht alle Überbleibsel passen, nicht alle Teile lassen sich aneinanderfügen. Es gibt Risse in dieser Erinnerung, nicht zuletzt bleibt das Schicksal Franz Hubers unaufgeklärt. Ist er in der Vernichtungsmaschinerie der Nazis umgekommen? Waldrop geht darüber nicht hinweg, sondern stellt diese Unsicherheiten im Roman aus. Das hat experimentellen Charakter, ist aber keineswegs anstrengend zu lesen. Im Gegenteil. Mit großer Leichtigkeit führt Waldrop uns durch die Vergangenheit und die brillante Übersetzung der Lyrikerin Anne Cotton bewahrt diesen Ton. Raffiniert geht das Erzählte in der komplexen Erzählform auf und in kleine Episoden über, in denen immer auch das Ganze aufscheint. Dazu nutzt die Autorin das, was Ben Lerner in seinem Nachwort als destabilisierender Abschnittstitel bezeichnet. Sie unterteilen den Textfluss, ohne ihn zu unterbrechen. Und es entsteht fast unmerklich ein schaukelndes, sprachliches, oft gewitztes Spiel. Ein Hin und Her von Flow und Fragmentation, wie Waldrop das selbst einmal nannte. Das Material wird aufgebrochen, gegliedert und zugleich rhythmisiert. Überhaupt sind musikalische Prinzipien in diesem Text entscheidend, formal und inhaltlich. Immer wieder werden tönende Bilder und theatralische Szenen entworfen, Musikstücke und Komponisten aufgerufen. Aber auch der Text selbst erhält durch Wiederholungen, Tempowechsel, thematische Modifikation eine virtuos komponierte und zugleich offen wirkende Struktur. Das ist ganz große Oper, inszeniert als Kammerspiel.
Ulrich Rüdenauer legt Ihnen Pippins Tochters Taschentuch sehr ans Herz. Der Roman ist in der Bibliothek Suhrkamp erschienen, kostet 24 Euro. Und für die großartige Übersetzung ist sehr verdient Encotten für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. So, es bleibt weiblich im Lesenswertmagazin heute. Es geht um Mary Shelley, Schöpferin eines der bekanntesten Monster der Welt, Frankensteins Monster nämlich. 1818 erschien Mary Shelleys Roman Frankenstein oder der moderne Prometheus und erschien damals anonym. Denn dass eine Frau Romane schreibt, das war schon unüblich, aber dass es auch noch ein Schauerroman war, das hatte Skandalpotenzial. Inzwischen ist Frankenstein ein Klassiker, Mary Shelley für ihren tiefgründigen Schauer weltweit anerkannt und Frankenstein und sein Monster fester Bestandteil der Popkultur. Im Knesebeck Verlag erscheint jetzt eine Comicbiografie über Mary Shelley. Andrea Heinze, die ist hier bei Lesenswert zuständig für Graphic Novels, Comics und stellt Ihnen den Mary Shelley Comic jetzt vor.
Wie gefährlich Wissen ist und wie viel glücklicher derjenige Mensch, welcher seine Geburtsstadt für die Welt hält, als derjenige, der größer werden will, als es seine Natur erlaubt.
Mit diesem Zitat von Mary Shelley selbst beginnt der Comic. Es sagt eine Menge über sie aus. Zum einen liegt es nahe, dass Mary Shelley eine umtriebige Frau gewesen sein muss, die nach Erkenntnis strebte, darüber aber nicht glücklich geworden ist. Und dass sie nicht glücklich wurde, weil ihr Streben nicht dem entsprach, was man zu ihren Lebzeiten im 19. Jahrhundert für die Natur der Frau hielt. Schon Mary Shelleys Mutter, die bei der Geburt im Wochenbett stirbt, führt ein für Frauen im 19. Jahrhundert eher unkonventionelles Leben. Sie war sehr selbstständig und ihrer Zeit voraus. Aus zerrütteten Verhältnissen kommend, gründete sie eine Schule für junge Mädchen und setzte sich Ende des 18. Jahrhunderts für die Gleichberechtigung der Frau ein. Mary Shelley wird ein ebenso ungewöhnliches Leben führen, das macht der Comic schon bei der Beschreibung ihrer Mädchenjahre deutlich. Sie schaukelt so wild, dass sie in die Luft zu fliegen droht, ganz ähnlich wie die Vögel, die neben ihr zwitschern. Und wenn ihr etwas nicht passt, büchst sie aus. Manuela Santoni zeichnet das mit einem wunderbar bewegten schwarzen Strich, der die Haare fliegen und die Mimik lebendig werden lässt. Die Natur ist so romantisch gezeichnet, wie es dem Zeitgeist Shelleys entsprach. Ein Hirsch äst an einem Bergsee und die Landschaft darum ist von einem Auf und Ab geprägt, das dem Leben Mary Shelleys entspricht. Und diese Natur vermittelt eine Freiheit, die es in den gesellschaftlichen Kreisen dieser Zeit nicht gibt, jedenfalls nicht für Frauen.
Die Männer sprachen über Kunst, Philosophie, Politik und Whisky. Die Frauen sprachen über Dinge, über die Frauen der besseren Gesellschaft sprachen. Aber du nicht.
Der Comic ist vor allem an der Kindheit und Jugend von Mary Shelley interessiert. Die Hälfte des Comics ist bereits gelesen, wenn Mary als 16-Jährige ihren zukünftigen Gatten Percy Shelley trifft. Bis dahin erfahren die Leser erstens, Mary Shelley wächst mit Liedern von Franz Schubert und Balladen von S.T. Coleridge auf. Ihr Vater verkehrt in liberalen Kreisen, veranstaltet Salons, die ideale Grundlage also, um Schriftstellerin zu werden. Zweitens ist sie in ihrer Familie nicht glücklich, vor allem nicht mit der zweiten Frau ihres Vaters und wird nach Schottland zu einer befreundeten Familie geschickt. Und drittens knüpft sie in dieser Zeit Freundschaften, die sie noch lange begleiten werden. Mary wird ihren eigenen Weg finden und nach zwei Dritteln des Comics Percy Shelley heiraten. gegen den Willen ihres Vaters.
Wenn du nicht bald wieder vernünftig wirst, wirst du nie wieder einen Fuß in dieses Haus setzen.
Adieu, Vater.
Bis dahin ist die Comic-Biografie von Mary Shelley eine ordentliche Coming-of-Age-Geschichte. Doch die Erzählung kippt bereits, als Percy Shelley auftaucht. Der wird als freiheitsliebender Intellektueller beschrieben, der sein Leben in die Hand nimmt, und als Hasardeur, der seine Frau mit den Kindern allein lässt und so sehr in die Verzweiflung treibt, dass diese Selbstmord begeht. Was Mary an ihm findet, macht der Comicautor Alessandro Di Virgilio nicht deutlich. Das gilt für alle ihre Motive. Warum sie etwas tut oder lässt, was sie motiviert, wird nicht deutlich. Überhaupt löst der Comic nicht ein, was das Eingangszitat von Mary Shelley verspricht, eine umtriebige Frau, die nach Erkenntnis sucht. Stattdessen wird Mary Shelley als eine Frau beschrieben, die ihr Leben nicht in die Hand nimmt, sondern sich treiben lässt und reagiert. Zum Beispiel, als sie mit Percy nach Luzern reist.
Wohin bringst du mich?
Wart's ab, ich werde dich zwei ganz besonderen Menschen vorstellen. Bei dieser Gelegenheit hast du die beiden kennengelernt. Lord George, Gordon Byron, und sein Leibarzt, John Polidori. Zwei Menschen, die dein Leben verändern würden.
Mit diesen beiden werden Mary und Percy Shelley in einem Chalet am verregneten Genfer See einander Schauergeschichten vortragen. Mary wird dafür die Geschichte von Frankenstein skizzieren. Ein Forscher, der einen künstlichen Menschen erschafft, der nicht mehr zu kontrollieren ist. Mary wird mit diesem Roman Weltruhm erlangen. Es ist der Beginn ihrer schriftstellerischen Karriere. Für Alessandro Di Virgilio ist die Biografie mit der Entstehung des Romans Frankenstein zu Ende. Damit zeigt er, dass er sich nicht für das literarische Schaffen von Mary Shelley interessiert, obwohl gerade jetzt, rund 200 Jahre später, die literarische Qualität ihrer Arbeiten gewürdigt wird. Ebenso wenig interessiert sich Di Virgilio, was Mary Shelley antreibt. Die Comicbiografie erzählt kaum Neues und fokussiert darauf, wie unkonventionell die Schriftstellerin gelebt hat. Das ist deutlich zu wenig für eine Frau, die eines der populärsten Werke des 19. Jahrhunderts geschrieben hat und ihrer Zeit weit voraus war.
Andrea Heinze über Mary Shelleys Leben als Comicbiografie, die erscheint am kommenden Mittwoch im Knesebeck Verlag.
My bike. I've got jailbird trunks and lifeguard fins, the only kind I like. And if the swell is right, I'll get in line for a barrel or five. And if it flatlines, I'll go swimming for a mile of butterfly. If it flatlines, I'll go swimming for a mile of butterfly. Just picking up the fight.
I put a U-lock on the fence at the bottom of a hill.
Und jetzt blicken wir im lesenswerten Magazin auf SWR 2 nach Lateinamerika. Vor einem halben Jahrhundert ungefähr wurden lateinamerikanische Autoren sehr gerne gelesen. Ich sage bewusst Autoren. García Márquez, Vargas Llosa oder Fuentes, das sind die großen Namen von damals. Autorinnen spielten kaum eine Rolle. Und die Schriftstellerinnen aus Lateinamerika, die später dann doch auf sich aufmerksam machten, die wurden von den meist männlichen Juroren der großen Literaturpreise fast ausnahmslos übersehen. Das ist mittlerweile anders. Ich zitiere mal die spanische Tageszeitung El País, die schrieb, der neue lateinamerikanische Boom ist weiblich. Und nicht nur das, sagt unser Lateinamerika-Experte Peter B. Schumann. Die neuen erfolgreichen Autorinnen des Kontinents kommen auffallend oft aus Argentinien.
Und ein gutes Dutzend von ihnen ist gegenwärtig auf dem deutschen Buchmarkt zu finden. Im März ist der Roman »Wilde Theorien« von Pola Oleuscharak bei Wagenbach erschienen. Darin beschreibt sie ungeschminkt den Machismo und die abstrusen Gesellschaftsspiele unter linken Studierenden der Philosophischen Fakultät der Universität von Buenos Aires. Für Ricardo Pilla, einen der berühmtesten Autoren des Landes, galt sie seither als die große Entdeckung der argentinischen Literatur. International bekannt wurde Pola Oleuscharak allerdings mit dem Krypto 10, dem ersten lateinamerikanischen Hackerroman, den der Verlag zuvor publizierte.
Ich wollte etwas schaffen, das es in dieser Mischung noch nie gegeben hat. Einen Bildungsroman, der in der virtuellen Realität des Internets spielt und ihn mit der historischen Realität eines Abenteuerromans verbinden. Das fand ich sehr spannend. In beiden geht es um die Erforschung menschlicher Möglichkeiten und um das Aufeinandertreffen von zwei verschiedenen Formen des Realismus. Denn was wir im Internet eine virtuelle Realität nennen, ist äußerst realistisch.
Aktuelle Probleme der Cyberwelt interessieren auch Samantha Schweblin. Sie ist mit inzwischen 4 Büchern die bei uns bekannteste argentinische Autorin. Letzten Herbst ist 100 Augen im Surkamp Verlag herausgekommen. Ihr visionärer Roman über unsere vernetzte Gegenwart und den Horror, der entstehen kann, wenn das Leben im Netz stattfindet und Menschen, die sich nicht kennen, mit Hilfe von Hightech-Plüschtieren über das Internet Kontakte suchen.
Si tuviera que resumir de una manera muy simplista la novela, es la historia del fracaso de un dispositivo.
Wenn ich den Roman auf einen einfachen Nenner bringen soll, dann zeigt er das Fiasko eines Geräts. Es ist dazu bestimmt, die Kommunikation zwischen Personen zu verbessern und verschlechtert sie. Und das ist ein globales Problem, denn das Gerät wird in aller Welt eingesetzt, sogar in verschiedenen Kulturen, und alle scheitern gleichermaßen daran.
Samantha Schweblin gilt als Erfolgsautorin unter ihren argentinischen Kolleginnen. Ihre Bücher sind in 25 Sprachen übersetzt und 2 ihrer Romane verfilmt worden. Die Bücher dieser beiden Schriftstellerinnen belegen, wie sehr sich die Themen dieser Generation geändert haben. Sie haben sich weit von den endlosen Familiengeschichten und Diktatorendramen entfernt, mit denen die lateinamerikanische Literatur in den 1960er und 70er Jahren Furore machte. Sie behandeln Probleme von heute, die sie bedrängen, die sie in ihrem gesellschaftlichen Kontext verorten und die zugleich allgemeingültig sind. Dazu müssen sie auch nicht den Umweg über den sogenannten magischen Realismus gehen, der sowieso immer nur für ein Teilgebiet der Literatur des Kontinents galt. Ihre realistische Sprache kann viele poetische Elemente enthalten, aber auch knallhart die Probleme beschreiben, wie Agustina Basterrica. Bereits der deutsche Titel ihres Romans, »Wie die Schweine«, lässt keinen Zweifel am rigorosen Inhalt. Denn sie schilderte nichts anderes als die Aufzucht von Menschen, nachdem ein tödliches Virus alle Tiere dahingerafft hat. Der Fleischindustrie droht der Konkurs, weshalb die Regierung den Konsum von Menschenfleisch legalisiert. Diesen sanktionierten, industrialisierten Kannibalismus beschreibt Agustina Basterrica detailbewusst, was in Argentinien, dem Land mit einem hohen Fleischkonsum, zunächst einen Skandal auslöste. Aber darum geht es ja nicht.
A mí me gustaría lograr con esta novela generar una cuestión de alarma, de decir, okay.
Mit diesem Roman will ich beim Leser einen Alarm auslösen, ihn zum Nachdenken zwingen. Denn wenn wir so weitermachen im Umgang mit anderen Menschen, mit der Natur, mit den Tieren, dann landen wir in der Situation, die ich beschreibe. Wir sind nämlich schon auf symbolische Weise dabei, das alles zu vertilgen.
Nos comemos, nos fagocitamos los unos a los otros de manera simbólica.
Warum melden sich in den letzten Jahren so viele argentinische Autorinnen zu Wort? Linus Guckenberger, Lektor des Wagenbach Verlags, versucht eine Antwort.
Argentinien ist neben Mexiko schlicht das Literaturland, auch das Leseland Lateinamerikas. Ich weiß nicht, wo es proportional gesehen eine derartige Anzahl literarischer Klein- und Mikroverlage geben könnte. Dazu unzählige kleine und große Buchhandlungen, vor allem in Buenos Aires.
Die kleinen Verlage haben die Autorinnen meist entdeckt und die großen haben sie auf dem Markt erfolgreich durchgesetzt, wie Pola Oleuscharak, Samantha Schweblin und Agustina Basterica. Diese neue Boom-Generation ist ein Resultat des langen Transformationsprozesses der lateinamerikanischen Gesellschaften in den letzten Jahrzehnten. Dabei ist das Selbstbewusstsein der Frauen gewachsen. Auch konnten sie sich neue Räume erschließen, in denen sie heute in allen kulturellen Bereichen ihre Kreativität demonstrieren. Das ist in Argentinien nicht anders als auf dem übrigen Kontinent. Doch in dem großen Kulturland sind die literarischen Voraussetzungen besonders günstig.
Peter B. Schumann über die neue Schriftstellerinnen-Generation aus Lateinamerika. Und an dieser Stelle sei gesagt, dass Sie die Informationen zu all den Büchern in dieser Sendung finden auf swr2.de. Und auch auf swr2.de finden Sie unser großartiges Format Fortsetzung folgt. Das sind Lesungen, also Hörbücher, meist sehr aktueller Bücher. Und morgen startet Fortsetzung folgt mit einem Titel, auf den ich mich sehr freue.
Das letzte Mal, dass ich mit dem Teufel sprach, war er nackt, sichtlich sexuell erregt und eine Frau.
Identity, der gefeierte und diskutierte Debütroman von Meetu Sanyal.
So viel zu sozialen Gewissheiten. Wenn man sich nicht einmal darauf verlassen kann, dass der Teufel ein Mann ist, kann man direkt jede Form von Identität ablegen wie ein altes T-Shirt.
Eine humorvolle Geschichte über Identität und Rassismus in Deutschland.
Was für ein absurdes Phänomen Rassismus. Das kann doch überhaupt nicht funktionieren. Das macht doch überhaupt keinen Sinn.
Identity, gelesen von Schauspielerin Cynthia Mikas. Als Podcast auf swr2.de und im Radio montags bis freitags um 15.30 Uhr.
SWR 2. Kultur neu entdecken.
Und nach diesem Tipp aus dem eigenen Hause kommt gleich noch eine Empfehlung aus dem SWR2-Kosmos hinterher. Vielleicht wissen Sie ja, dass der SWR ein Vokalensemble hat, also den Rundfunkchor unseres Senders. Und dieses Vokalensemble hat gerade ganz, ganz frisch ein Märchenhörspiel rausgebracht, das ich Ihnen hiermit sehr empfehlen möchte. Welches Märchen haben die Sängerinnen und Sänger vertont? Hören wir mal rein.
Vor vielen, vielen Jahren, als ich noch ein Kind war, da lebte ein Kaiser in diesem Land. Er liebte die schönsten, ausgefallensten und wertvollsten Kleider so über alles, dass er dafür sein ganzes Geld ausgab und das seiner Untertanen noch dazu.
Er liebte die schönsten, ausgefallensten und wertvollsten Kleider.
Ja, es handelt sich natürlich um des Kaisers neue Kleider von Hans Christian Andersen. Für die musikalische Hörspielfassung war der lettische Komponist Ugi Spraulinsch verantwortlich und der hat die bekannte Geschichte ganz modern umgesetzt. Der Erzähler ist der Kabarettist Lars Reichow. Was ich besonders gelungen finde, ist, dass es auf der CD Stücke gibt, die die Kinder zum Mitsingen anregen. Also hier zum Beispiel, wo der Chor die Begleitstimme singt, die Kinder dann die Melodie. Also ich habe einen Dreijährigen zu Hause und der hat garantiert viel Spaß an der CD.
Oh,
Goethes Kaisers neue Kleider, ein musikalisches Märchen. Die CD ist erschienen im Helbling Verlag, kostet 14,90 Euro. Ein ganz aufwendig gestaltetes Booklet mit Noten und einer kleinen Bastelanleitung gibt es auch noch dazu. Altersempfehlung 5 bis 10. Ich glaube aber, das geht auch schon jünger.
Da saß ein Junge auf den Schultern seines Vaters und rief erneut: Er hat ja gar nichts an. Jetzt bemerkte der Kaiser, dass die Kleider nicht nur so leicht waren wie ein Lufthauch, sondern dass er ganz jämmerlich fror. Die Stoffe, die er trug, waren nicht nur unsichtbar, sondern es gab sie gar nicht. Dann aber dachte er bei sich: Nun, ich bin ein Kaiser. Das muss ich jetzt aushalten.
Und er schritt mühevoll und geduldig, wie es sich für einen Kaiser gehörte. Und präsentierte er sich und seine Kleider sich, die gar nicht mehr macht, gar nicht mehr.
Diese verlogene Hofgesellschaft, die sollte sich was schämen. Der kleine Junge, der konnte stolz auf sich sein. Er hatte als einziger die Wahrheit gesagt.
Und mit dem musikalischen Märchenhörspiel des Kaisers neue Kleider, eingespielt vom SWR Vokalensemble, endet das Lesenswertmagazin heute. Sie finden alle Infos zu unseren Büchern und auch zum Märchenhörspiel natürlich auf swr2.de oder Sie hören es nochmal nach im Podcast. Nach den Nachrichten kommt hier das Hörspiel am Sonntag. Da geht es heute darum, wie Blinde eigentlich träumen. Und unter anderem berichten da drei Blinde in einem Schlaflabor von ihren Träumen zum Beispiel. Ja, spannend. Das Lesenswertmagazin ist am kommenden Sonntag wieder für Sie da mit allen Neuigkeiten aus der Welt der Bücher. Mein Name ist Theresa Hübner. Ich wünsche Ihnen ganz viel Zeit und natürlich ganz viel Spaß beim Lesen. Tschüss. Tapping on the kitchen plates. Coffee's brewing. Newspapers on the stoop. Go straight to the funny and the horoscope. How are you morning? The air is soft and gray. I've been recording, singing every day. Sometimes my voice is broken, sometimes it's really low. Sometimes it takes me a second, sometimes it's really slow. I see the hummingbird by the lemon tree, hovering over, it's a lemon tree. Me and my baby stay local, we stay in bed all day. How are you morning? The air is soft and gray. How are you morning?
The air is soft and gray. How are you mourning? The air is soft and gray.